Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Dieser Sonntag im Kirchenjahr hat drei Namen und um diese drei Namen soll es heute gehen. Der erste Name ist, heute ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Mit den letzten Handlungen, mit den letzten Dingen ist das ja so eine Sache. Es kann schön und gut sein, dass etwas zu Ende geht, aber es kann auch traurig sein. Froh sind wir vermutlich, wenn was Schweres geschafft ist. Noch den letzten Stein auf die Mauer legen, dann ist sie fertig. Noch eine letzte Prüfung, dann ist die Ausbildung abgeschlossen. Noch ein letztes Mal den Bohrer ansetzen und dann ist der Zahnarzt fertig mit der Behandlung. Etwas Anstrengendes und was Schwieriges ist geschafft. Und wenn das beendet ist, dann sind wir froh und erleichtert. Genauso kann uns ein letztes aber auch traurig machen. Zum Beispiel der letzte Abend im Urlaub. Noch ein letztes Mal im Meer schwimmen. Noch eine letzte Bergwanderung. Ein letzter Blick. Ein letztes Mal ins Restaurant und ein italienisches Eis essen. Oder was auch immer. Ein letzter Blick. Ein letzter Kuss. Ein letztes Wort. Besonders an Sterbebetten wird uns bewusst, dass es das letzte Mal ist, dass etwas unwiederbringlich zu Ende geht. Und das macht uns traurig. Wir sind aber nicht traurig oder glücklich, weil der Moment, in dem wir uns befinden, uns traurig oder glücklich macht, sondern weil wir an das denken, was danach kommen wird. Wir sind über den letzten Einsatz des Zahnarztes in unserem Mund deshalb froh, weil wir uns vorstellen, wie es sein wird, wenn er endlich fertig ist und wie es sein wird, wenn wir schmerzvoll und kraftvoll zubeißen können. Und wir sind am Meer oder auf den Bergen traurig, nicht deshalb, weil es da so schrecklich ist, sondern weil wir uns vorstellen, dass wir morgen ja wieder nach Hause fahren und dann auf der Autobahn im Stau stehen oder wo auch immer. Der Alltag erwartet uns wieder, wir werden schaffen und hasten. Und natürlich sind wir an Sterbebetten traurig, nicht weil es so schrecklich ist, die Hand eines geliebten Menschen zu halten, sondern weil wir uns vorstellen, dass diese warme Hand morgen vielleicht schon kalt und leblos sein wird. Über das Letzte sind wir manchmal traurig und manchmal froh. Und das hängt davon ab, was uns danach erwartet. Heute ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr und damit geht auch ein Kalenderjahr zu Ende. Schönes und Schweres liegt hinter uns. Was erwartet uns im neuen Jahr? Welche Veränderungen stehen an? Sind Sie eher froh gestimmt, wenn Sie in das neue Jahr blicken, oder ist es eher schwierig und Sie fürchten das neue Jahr? Der letzte Sonntag im Kirchenjahr macht uns darauf aufmerksam, dass etwas zu Ende geht. Und nicht nur das Kirchenjahr, sondern auch unser Leben. Und darum hat dieser Sonntag auch einen zweiten Namen. Es ist der Totensonntag. Ich lese Verse aus dem für diesen Sonntag vorgeschlagenen Predigttext aus Psalm 90 nach der Guten Nachricht Übersetzung und ich lese es nicht direkt aus der Bibel, weil sonst müsste ich eine Brille aufsetzen. Aber es ist derselbe Text. Gott, du warst schon da, bevor die Berge geboren wurden und die Erde unter Wehen entstand, und du bleibst in alle Ewigkeit. Du sagst zu Menschen, werde wieder Staub, so bringst du ihn dorthin zurück, woher er gekommen ist. Für dich sind 1000 Jahre wie ein Tag, so wie gestern, im Nu vergangen, so kurz wie ein paar Nachtstunden. Du scheuchst die Menschen fort, sie verschwinden wie ein Traum. Sie sind vergänglich wie das Gras. Morgens noch grünt und blüht es, am Abend schon ist es verwelkt. Weil du zornig bist und dich gegen uns stellst, sind wir verloren und müssen vergehen. Denn du siehst die geheimsten Fehler. Alle unsere Vergehen deckst du auf. Dein Zorn liegt schwer auf unserem Leben, darum ist es so flüchtig wie ein Seufzer. 70 Jahre sind uns zugemessen, wenn es hochkommt, 80. Doch selbst die besten davon sind Mühe und Last. Wie schnell ist alles vorbei und wir sind nicht mehr. Doch wer begreift schon, wie furchtbar dein Zorn ist und wer nimmt ihn sich zu Herzen? Lass uns erkennen, wie kurz unser Leben ist, damit wir zur Einsicht kommen. Der Bibeltext macht uns auf zwei Dinge aufmerksam. Das erste, unser Leben ist vergänglich. Unser Leben ist irgendwann zu Ende. Wir werden wieder zu Staub. Wir sind wie Gras, das man morgens pflückt und abends ist es schon vertrocknet. Unser Leben ist wie ein Traum, im Flug vorbei. Unser Leben ist wie ein Fingerschnippen Gottes, kaum da, schon wieder weg. Oder wie es in Psalm 103 auch heißt, er weiß, was für Geschöpfe wir sind, er kennt uns durch und durch. Wir sind nur Staub. Der Mensch ist vergänglich wie das Gras, es ergeht ihm wie der Blume im Steppenland. Ein heißer Wind kommt, schon ist sie fort und wo sie stand, bleibt keine Spur. Das ist bitter. Da strengt man sich ein ganzes Leben lang an und dann ist irgendwie alles rum. Da ist man fleißig und arbeitet und spart und dann hat das letzte Hemd keine Taschen. Da engagiert man sich in der Gemeinde, schreibt einen Artikel für das Dreieck und dann irgendwann ist es vergangen und man schmeißt in die Altpapiertonne. Das ist frustrierend. Nichts hält ewig, auch unser Leben nicht. Und das ist manchmal wirklich traurig. Aber manchmal ist es auch gut, dass wir nicht ewig leben. Im Garten Eden gab es zwei Bäume, von denen die Menschen nicht essen sollten. Vom Baum der Erkenntnis, dessen Früchte dazu da sind, dass der Mensch zwischen schlecht und gut unterscheiden kann. Und vom Baum des Lebens, dessen Früchte Unsterblichkeit schenken. Für den einen hat das Verbot ja schon mal nicht geklappt und darum mussten die Menschen das Paradies verlassen und damit auch die Gelegenheit, unsterblich zu werden. Unser Ungehorsam Gott gegenüber, nicht von diesem Baum der Erkenntnis zu essen, also wie Gott sein zu wollen, hat Gottes Zorn herausgefordert. Wie wir es in Vers 7 lesen, weil du zornig bist und dich gegen uns stellst, sind wir verloren und müssen vergehen. Das sagt der Psalmbeter. Gott hat schon gewusst, warum diese beiden Bäume für uns Menschen eine Gefahr sind. Dass wir glauben, zu wissen, was gut und böse ist, das hat schon zu vielen kriegerischen Auseinandersetzungen geführt. Und nicht auszudenken, wie es wäre, wenn diese Menschen, die dafür die Verantwortung tragen, niemals sterben würden. Gottes Zorn hat uns davor bewahrt, noch mehr Dummheiten in unserem Leben anzustellen. Wie gut, dass wir nicht ewig leben. Oder wie gut, dass die anderen nicht ewig leben. Es ist also gut, dass der menschlichen Macht eine Grenze gesetzt ist. Und es ist gut, sich daran immer wieder zu erinnern, dass wir irgendwann sterben werden. Denn das rückt unser Leben in die richtige Wichtigkeit. Wir sind nicht der Nabel der Welt. Und ohne uns dreht die Erde sich auch weiter. Mein Vater war Notar und deshalb gehörte für uns Kindern ganz selbstverständlich das Thema Testament und Vorsorge im Sterbefall zu den Themen, die man halt so am Mittagstisch bespricht. Ich erlebe aber, dass es in meinem Freundeskreis nicht so üblich ist und man sich nicht so viele Gedanken darüber macht. Könnt ihr ja hier mal fragen, wer hat schon sein Testament gemacht? Ich bin mir sicher, dass nicht alle ein Testament gemacht haben. Das hat ja noch Zeit, sagen wir oder denken wir. Ja, das stimmt. Vielleicht. Oder auch nicht. Denn wer weiß schon, wann sein letztes Stündlein geschlagen hat? Zum Glück weiß das niemand. Aber eines ist gewiss, und das sage ich Ihnen mal in aller Klarheit, Sie werden sterben. Ja, so ist das. Unser Leben ist endlich. Irgendwann ist es vorbei. Und das sollten wir im Blick behalten. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So übersetzt Martin Luther den 12. Vers. Die Endlichkeit vor Augen kann aber auch dazu führen, dass wir total in Stress geraten. So wie wenn man bei einer Prüfung, wenn man weiß, es sind noch 10 Minuten, alles hinschreibt, was einem einfällt. Es kann auch dazu führen, dass wir in Torschlusspanik geraten, wenn uns bewusst wird, dass unser Leben endlich ist. Dann müssen wir so schnell wie möglich im Beruf vorwärts kommen, möglichst schnell eine Ausbildung machen, Karriere, viel Geld verdienen. Oder wir müssen so oft wie möglich in den Urlaub fahren, damit wir alles schaffen, bevor wir sterben. Oder wir müssen ständig feiern und Party machen und das Leben genießen, solange wir es noch haben. Der Alltag wird vollgestopft mit Karriere, mit Hobbys, mit Begegnungen, mit Arbeit, mit Feiern und mit Urlaub. Die Zeit muss voll ausgeschöpft werden. Und das kann uns erschöpfen. Wenn wir nur dieses eine Leben haben und auch das noch irgendwann zu Ende geht, dann kann uns das ganz schön stressen. Es ist gut, sich immer wieder zu fragen, ist die Art und Weise, wie ich lebe, wie ich meine Zeit verbringe, worauf ich meine Prioritäten setze, die beste Version meines Lebens? Ich frage nochmal, ist die Art und Weise, wie ich lebe, wie ich meine Zeit verbringe, worauf ich meine Prioritäten setze, die beste Version meines Lebens? Ich bin vor 11 Jahren an einer bislang noch unheilbaren Krebsart erkrankt und man sagte mir damals, ich solle mich freuen, denn früher haben die Leute nur 3 Jahre gelebt, mittlerweile durch bessere Medikamente sind es schon 10 Jahre. Ich bin also schon im Bonuslevel sozusagen. Ich soll nach Hause gehen und das Leben mit meinen kleinen Kindern genießen, solange ich es noch habe. Und das habe ich gemacht. Das Thema Tod ist für mich persönlich, war und ist für mich immer ein Begleiter, ein ständiger Begleiter. Und wir als Familie, wir haben vieles nicht mehr aufgeschoben. Wir haben nicht mehr überlegt, was wir machen, wenn wir in 25 Jahren mal in Ruhestand gehen, wie wir dann unser Leben gestalten wollen. Sondern wir haben heute, jetzt damit begonnen. Und manchmal, wenn ich auf dem Sofa lag und nicht genug Kraft für den Tag hatte, hatte ich auch ein schlechtes Gewissen, meine Lebenszeit so zu verblembern. Aber ich habe auch gelernt, das anzunehmen und den ungeputzten Fensterscheiben die Priorität zu geben, die sie haben, nämlich nicht die erste Priorität. Als mein Mann dann ein paar Jahre später plötzlich gestorben ist, da hatte ich trotz großer Trauer das Gefühl, wir haben unser Leben gelebt. Wir haben die gemeinsame Zeit gut genutzt. Letztlich kann ich das an nichts Besonderem festmachen. Wir waren nicht auf Weltreise und wir haben auch keine Löffelliste abgearbeitet. Aber wir haben den Tag genossen in dem Bewusstsein, dass jeder Tag der letzte sein könnte. Jeder Tag unseres Lebens ist wertvoll. Nicht später, nicht morgen, sondern heute. Oder wie Mark Twain es beschreibt, gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu sein. Die Lebenszeit gut zu nutzen, ohne in Stress zu verfallen, weil die Zeit begrenzt ist, oder in Lethargie, weil ja sowieso alles vergeht, das ist gar nicht so einfach. Und da ist es auch gut, sich klarzumachen, dass nicht alles, was wir tun, vergänglich ist. Wir können mit unserem Leben Spuren hinterlassen, die auch nach unserem Tod sichtbar sind. So wie Heinrich Bingel. Kennt den jemand? Schon mal gehört. Okay, also ich habe recherchiert und ich konnte Folgendes herausfinden. Nicht genau, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kann sein. Meine Vermutung ist, dass er 1817 in Mainzlar bei Stauffenberg geboren ist. Von Ehefrau und Kindern ist nichts bekannt, aber er war körperbehindert, gehbehindert vermutlich. Und es gibt einen Verwandten von ihm, der heißt Christoph Bingel, der hat 1824 ist er von Stauffenberg nach Dillheim umgezogen, weil er nämlich dort die Mühle übernommen hat, die es da gibt oder gab. Vielleicht war das sein Vater oder Onkel und es könnte sein, dass Heinrich mit ihm von Mainzlar nach Dillheim gezogen ist. Und wenn die Jahreszahl stimmt, dann war er 23 Jahre alt, als er seine Nachbarn und Freunde aus der Umgebung zu sich zum Bibellesen eingeladen hat, immer am Sonntagnachmittag. Und daraus ist später diese Gemeinde hier entstanden. Ob das jetzt der richtige Heinrich ist oder nicht, das weiß ich leider auch nicht. Jedenfalls ist klar, dass man vor 200 Jahren als körperbehinderter Mensch es nicht leicht hatte. Und auch wenn der Vater nicht der Müller war, sondern ein Pfarrer, hier gab es auch sehr viele Bingels, die Pfarrer waren, dann hatten sie aber ziemlich sicher Landwirtschaft und es war auch klar, dass man zu Hause mithelfen muss. Und wenn man dann früh schon immer wieder mitkriegt, dass man ja einfach zu unfähig ist, da mitzuhelfen, dass man als Krüppel einfach nichts taugt, dann ist das, glaube ich, ganz schön schwierig und heute würde man wahrscheinlich einen Therapeuten aufsuchen und das noch einmal bearbeiten. Aber Heinrich Bingel hat aus seinen Möglichkeiten, die er hatte, etwas gemacht. Er hat die Menschen mit dem Besten in Berührung gebracht, was es gab. Heinrich Bingel ist tot, aber was er getan hat, gibt es heute noch. Er hat Spuren in dieser Welt hinterlassen. Heinrich war sich vermutlich bewusst, dass er eines Tages sterben wird. Und darum war er klug und hat anderen von dem Ewigen erzählt. Und das bleibt. Und darum hat dieser Sonntag auch noch einen dritten Namen. Es ist der Ewigkeitssonntag. Er macht uns darauf aufmerksam, dass dieses Leben hier auf der Erde nicht das einzige ist, das wir haben. Es geht weiter. Vorhin habe ich ja gesagt, der Psalm macht uns auf zwei Dinge aufmerksam. Das eine, dass unser Leben endlich ist, und das andere, dass Gott ewig bleibt. So steht es, Beginn der Psalm, du Gott warst schon, bevor die Berge geboren wurden und die Erde unter Wehen entstand. Und du bleibst in alle Ewigkeit. Er macht uns zum einen den Unterschied zwischen Gott und Mensch deutlich. Und das ist auch gut und wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben. Wir sind nicht Gott. Zum anderen aber tröstet er uns über die Endlichkeit unseres Lebens hinweg. Ich lebe und ihr sollt auch leben, ruft uns Jesus zu. Durch ihn bekommt unser endliches Leben eine Perspektive. Mit dem Tod ist nicht alles vorbei. Wer mit Jesus lebt, der kann nach diesem Leben hier auf dieser Erde ewig bei Jesus sein. Und das Sterben bekommt eine ganz andere Bedeutung. Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das Sterben ist so etwas wie ein Durchgangstor, denn nach dem Tod, da geht es erst richtig los. Und das macht den letzten Abschied von Menschen nicht unbedingt leichter, aber schöner. Denn wir lassen sie in eine Wirklichkeit, in die Ewigkeit Gottes gehen. Ich habe in meinem Küchenschrank ein besonderes Glas, das sieht so aus. Die Farbe ist schon ein bisschen abgeblättert. Das gab es auch mal in Rosa. Ich habe nämlich eine Tochter und einen Sohn. Genau, und das Rosa ist leider kaputt gegangen. Aber dieses Glas steht in meinem Küchenschrank und das benutze ich zu einem bestimmten Zweck. Und zwar immer, wenn sich ein Insekt in meiner Küche verfängt und ich es nicht töten möchte und es aber den Weg alleine nicht nach draußen findet, dann nehme ich dieses Glas und irgendwo hat man ja immer so eine Postkarte und dann wird das Tier eingefangen und nach draußen getragen. Dafür benutze ich dieses Tier. Das Tier flattert wie verrückt in diesem Glas herum und manchmal denke ich, wenn das Tier nur wüsste, was ihm blüht, nämlich Blumen und so weiter. Es gibt sich mit meiner Küche, mit dem begrenzten Raum ab, mit dem Kompostabfall, der da rumsteht. Aber draußen, da gibt es viel, viel mehr. Da sind paradiesische Zustände da draußen. Wenn das Tier wissen würde, wo ich es hinbringe, würde es da auch so panisch herumflattern? Oder würde es nicht gerne freiwillig in das Gras hineinkrabbeln? Den Tod stelle ich mir vor wie dieses Glas. Wir leben hier in unserer begrenzten Welt und wir glauben, dass das hier alles ist. Wir geben uns zufrieden mit den Bergen, mit dem Meer, mit einem schönen Sonnenuntergang, mit Schnee, mit gutem Essen, einem bequemen Bett, Plätzchen, Lebkuchen und so weiter. Und wir denken, das ist das Paradies. Und der Tod scheint für uns wie ein Gefängnis. Es scheint, als ob das Leben zu Ende wäre. Dabei erwartet uns danach das Paradies, es muss noch so wahnsinnig viel schöner sein als hier. Das ewige Leben, muss richtig toll sein. Wenn es hier schon so schön ist, wie wird es dann erst bei Gott sein? Es ist gut, dass dieser Sonntag drei Namen hat. Er heißt Ewigkeitssonntag. Es ist gut, dass er uns und andere immer an die Ewigkeit erinnert, die auf uns wartet. Das Beste kommt erst noch. Er heißt Totensonntag. Es ist gut, dass dieser Sonntag uns auf unsere Vergänglichkeit aufmerksam macht. Und in diesen Grenzen sind wir ein Teil von Gottes Geschichte, ein Teil vom großen Plan. Wir sind Teil von Gottes Geschichte, die vor uns begann und nach uns weitergeht. So haben wir es eben gesungen. Und er heißt letzter Sonntag im Kirchenjahr. Es ist gut, dass er uns darauf aufmerksam macht, dass etwas zu Ende geht. Nächsten Sonntag beginnt das neue Kirchenjahr. Und das beginnt damit, dass wir uns über Jesus freuen, der in diese Welt gekommen ist, um uns ein Leben in Ewigkeit zu ermöglichen. Und dann verliert auch das Letzte seinen Schrecken. In vielen Kirchen ist es üblich, am heutigen Sonntag, wie auch immer er heißen mag, eine Kerze für verstorbene Menschen anzuzünden, um sich an sie zu erinnern, um den Dank für die Spuren auszudrücken, den die Menschen in unserem Leben hinterlassen haben, um Gott um Trost in der Trauer zu bitten und um uns selbst an unsere eigene Endlichkeit zu erinnern. Dazu möchte ich Sie einladen, beim folgenden Musikstück nach vorne zu kommen und für die Menschen, an die Sie denken und die Ihnen wichtig sind, eine Kerze anzuzünden. Egal, ob Sie in diesem, im letzten oder vor fast 100 Jahren wie Heinrich Bingel gestorben sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.